Diese Folge wird unterstützt von Brainseeker Consulting, der 360-Grad-Personalberatung für Unternehmen und Kandidaten in Aerospace und Defense. Wir bringen die richtigen Menschen zusammen mit Herz, Verstand und Leidenschaft für Technik. Jetzt folgen auf LinkedIn oder Instagram. Mein heutiger Gast ist René Bouchard von HLC Aviation. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Man hört keinen französischen Akzent in deiner Stimme. Du hast ja durchaus einen französischen Namen. Habe ich den richtig ausgesprochen?
Den hast du perfekt ausgesprochen. Ist es richtig? Ich bin in Hamburg geboren, Hamburger Jung. Der Nachname ist historisch bedingt sehr lange her aus Frankreich nach Deutschland übergesiedelt. Und meine Eltern haben sich einen Spaß gemacht, einen französischen Vornamen davor zu packen. Und in der Branche, in der wir beide tätig sind, hat das natürlich so seine lustigen Momente. Ich kann dir Massen an Voicemails zeigen, wo die Leute davon ausgegangen sind, dass ich verstehe, was sie sagen. Mein Schulfranzösisch ist leider schon ein wenig her und eingerostet, aber ich übe mich.
Unsere Sprache in unserer Luftfahrtbranche ist ja auch Englisch eigentlich, wahrscheinlich bei euch auch in der Firma. Wie bist du in die Aerospace- und Defense-Branche gekommen?
Grundsätzlich bin ich Vertriebler. Das heißt, ich habe eine Ausbildung in der Medienbranche gemacht, bin dann über diverse Stationen im Lösungsvertrieb in die Luftfahrt reingekommen, und zwar zu einem Handelsunternehmen in Hamburg, was nebenbei eigentlich Verbrauchs- und Produktionsmaterialien für einen großen hier ansässigen OEM gemacht hat. Und dort ging es dann darum, dass meine Aufgabe war, diesen Vertrieb voranzutreiben, Fokus zu setzen. Und dadurch bin ich im Endeffekt über die Produkte und über den Produktvertrieb eigentlich in die Branche reingekommen, die mich aber grundsätzlich schon auch davor sehr interessiert hat, aber da eben auf privater Natur.
Für die, die dich nicht kennen, also man kennt dich natürlich von den ganzen Luftfahrtmessen, für die Leute aus der Branche, die auf der AIX vielleicht sind oder auf der ILA oder auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Wie lange bist du in der Branche, also dein persönlicher Werdegang, und wie lange bist du schon bei HLC?
Ich bin bei HLC länger, als es HLC gibt. Ich bin vor 12,5 Jahren bei unserer Muttergesellschaft eingestiegen, eben für diesen Vertrieb von technischen Produktionsmaterialien. Und die HLC ist dann 2015 gegründet worden aus der Muttergesellschaft heraus, und ich bin dann dort eben in die Vertriebsleitung eingestiegen. Das heißt, ich bin jetzt seit 12,5 Jahren in der Luftfahrt tätig und seit gut 10 Jahren, wir hatten letztes Jahr Geburtstag, als treibende Kraft bei der HLC Aviation.
Treibende Kraft ist ein anderes Wort, ein modernes Wort für Geschäftsführer, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich immer selber als Mädchen für alles bezeichnet, bis heute. Ist das so? Aber du bist Geschäftsführer. Seit wann?
Ich bin seit Juni 2020 Geschäftsführer von der HLC Aviation. Vorher, wie gesagt, in der Position des Vertriebsleiters und im Key Account. Grundsätzlich in einem Mittelstandsunternehmen der Größenordnung würde Mädchen für alles allerdings auch auf mich zutreffen.
Okay. Wie groß ist HLC? Wie viele Leute arbeiten bei euch? Wo sitzt ihr?
Wir sind aktuell um die 30 Leute, sitzen nördlich von Hamburg in Hennstedt-Ulzburg, haben unser Lager in Hamburg-Waltershof, also unweit des Geländes in Finkenwerder, und zudem dann auch noch 2 Niederlassungen, eine in Toulouse in Frankreich und eine in North Carolina, um eben diesem internationalen Markt auch gerecht zu werden.
Also inhabergeführtes Unternehmen, 30 Mitarbeiter. Hennstedt-Ulzburg, für die, die nicht aus Hamburg kommen, ist fast in der Nähe des Hamburger Flughafens.
Richtig, genau.
Ist wahrscheinlich auch kein zufällig gewählter Standort oder Zufall?
Nee, es ist tatsächlich so, dass wir logistisch gesehen Platz brauchten und uns dementsprechend aus den Hamburger Logistikpreisen und entwickelt haben. Und dementsprechend Hennstedt-Ulzburg dort der nächste Standort war, der gut an der Autobahn angebunden ist und dementsprechend auch die Werke unserer Kunden gut zu befahren waren.
Verstehe. So, und für diejenigen, die HLC Aviation nicht kennen, Was macht ihr? Wie verdient ihr euer Geld?
Wir sind ein Supply Chain Experte für ausschließlich die Luft- und Raumfahrt. Das heißt, wir beraten über Produktlösungen. Wir liefern diese Produkte verschiedenster Hersteller und wir haben modulare Systeme, wie wir diese Produkte zu unseren Kunden bekommen. Das heißt, im Bereich der Logistik auch noch die ein oder andere Zusatzleistung, die uns im Endeffekt befähigt, auf die Marktbedürfnisse bestens einzugehen.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, ein paar plastische Beispiele für Dinge, die ihr liefert, die man bei euch bestellen kann, plus Dienstleistungen, die man bei euch bestellen kann?
Genau, also grundsätzlich kann man bei uns Produkte kaufen, die auch jeder im Privatgebrauch durchaus schon mal in der Hand hatte. Das heißt, das kann ein Klebeband sein, das kann ein Abdeckmaterial sein, das kann ein Schleifmittel sein, die in verschiedenen Bereichen im Bau und in der Wartung der Luftfahrt eingesetzt werden. Natürlich muss man sagen, in der Luftfahrt gibt es dann entsprechende Ansprüche an Zertifizierung, an Normen und an Begleitdokumentation, die das ein wenig komplexer macht als der B2C-Handel dieser Produkte. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein Klebeband aus dem Bereich Masking, das heißt ein Abdeckklebeband, wird in der Luftfahrt zum Beispiel in Massen im Bereich des Paint Shops, also in der Lackierung der Flugzeuge und eben auch im Repainting benutzt. Und das sind Produkte, die wir unter anderem vertreiben. Es geht aber durchaus noch weiter in den Bereich der Chemicals und Liquid Adhesives. Das heißt Produkte, die nachher auch wirklich im finalen Produkt verbleiben. Das heißt, es setzt sich bei uns zusammen aus dem einen Bereich der Produkte, die für den Bau und für die Wartung der Luftfahrt und der Produkte für die Luftfahrt genutzt werden, und das andere sind Produkte, die nachher auch im finalen Produkt verbleiben.
Der Studierende, der jetzt gerade sich irgendwo an der HAW in Hamburg oder irgendwo TU in München eingeschrieben hat, oder der Laie, der sagt, warum kaufen die das Klebeband denn nicht bei Bauhaus oder bei Praktika oder bei irgendeinem Baumarkt? Wieso wird denn das bei HLC bestellt? Wie erklären wir das denen?
Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass teilweise in gewissen Werken auch noch im Baumarkt gekauft wurde bis vor wenigen Jahren. Allerdings sind die Prozesse in der Luftfahrt und die Anforderungen an das Produkt und an die Dienstleistung sehr komplex und eben auch nachhaltig. Das heißt, es ist wichtig, dass nachvollziehbar ist, wann wurde das Produkt wo, auf welchem Weg geliefert, um eben auch sicherzustellen, dass die Qualitätsansprüche in der Produktion gehalten werden. Und dafür haben wir eine Zertifizierung durchlaufen müssen, die eben den gesamten Prozess in-house bei uns absichert. Und dadurch wird ein, ich sag mal, Klebeband, was durchaus auch im Baumarkt gebraucht werden kann und verkauft werden kann, wird dann eben abgesichert durch den Prozess. Und das können und dürfen eben nicht alle. Und deswegen ist das eben das Argument, warum die HLC dort auf den Markt tritt.
Was motiviert dich, morgens für HLC Gas zu geben, nach Hennstedt-Ulzburg wahrscheinlich zu fahren oder dich auf Dienstreise zu begeben, um Kunden zu besuchen? Was motiviert dich da jeden Tag?
Also der größte Motivator im Endeffekt ist das Team, was wir haben, die Crew, die von HLC dort sitzt im Zweifel oder die auch verteilt auf Europa sitzt, mit denen zusammen diesen unfassbar attraktiven Markt zu bedienen. Das heißt, die Luftfahrt ist für mich eine Passion. Ich finde es super spannend, die technischen Hintergründe, die Produktion, das Produkt am Ende, und dort mitzuwirken, unseren Kunden zu unterstützen, ihre eigenen Ziele zu erfüllen, Lösungen anzubieten, Herausforderungen zu lösen, das ist im Endeffekt das, weswegen ich mich dann morgens ins Auto oder in den Flieger selber setze oder auch in die Bahn, um dort im Endeffekt dann gemeinsam daran zu arbeiten.
HLC ist mittlerweile international gut vernetzt. Du hattest vorhin Toulouse erwähnt, Hennstedt-Ulzburg und North Carolina, ist das richtig?
Richtig.
Warum North Carolina in den USA? Gibt es da einen plausiblen Grund für?
Den gab es und den gibt es auch immer noch. Wir haben die Corporation 2020 gegründet und Ziel ist es im Endeffekt dort, das Business Development im nordamerikanischen Markt zu beobachten und aktiv mitzugestalten. Stand heute ist es so, dass wir stärker in Europa sind als in den USA, aber es ist durch die Marktverkettung, die wir in der Luftfahrt haben. Also grundsätzlich sage ich immer, es ist im Endeffekt ein sehr kleiner, überschaubarer Markt. Gerade als du Messen angesprochen hast, man sieht sich halt immer wieder auf den verschiedenen Fachmessen. Aber es ist ein total international vernetztes Geschäft. Mhm. Und dadurch ist es eben auch wichtig, die verschiedenen Märkte zu betreuen. Und unser Ziel als HLC, mein persönlicher Anspruch ist im Endeffekt zu antizipieren. Also immer vorauszuschauen, wo könnte die nächste Chance vor der Tür stehen. Und es ist definitiv so, dass unsere Kunden, die wir in Europa haben, den nordamerikanischen Markt und teils auch den südamerikanischen Markt im Fokus haben, dort schon aktiv sind. Und dass der Anspruch natürlich ist, dass wenn du als Partner mit ihnen zusammenarbeitest, dass du im Endeffekt den gleichen Service weltweit bieten kannst.
Und ihr seid dann schneller als der Mitbewerber oder was ist jetzt so der klassische Vorteil eines inhabergeführten Unternehmens? Wie würdest du das beschreiben? Ihr seid ja logischerweise kein Konzern mit 5000 Mitarbeitern und musst nicht alles hundertfach genehmigen lassen wahrscheinlich. Was ist so der Hauptunterschied oder was ist so, na, neudeutsch würde man sagen, euer Alleinstellungsmerkmal?
Grundsätzlich ist es natürlich, wie du schon sagst, ein inhabergeführter Mittelstand ist agiler, ist flexibler, kann solche Herausforderungen anders angehen. Ich will gar nicht bewerten, sagen, ob das besser oder schlechter ist, aber wir haben andere Möglichkeiten als klein mittelständisches Unternehmen und können eben unsere Strategie schneller umsetzen, indem wir sowas machen, wie eben eine Niederlassung in Toulouse zu eröffnen oder auch in den nordamerikanischen Markt reinzugehen und bieten eben diesen großen Markt, der ja hauptsächlich aus zwei OEMs besteht, die Möglichkeit, auf diese Flexibilität zurückzugreifen, um eben kurzfristig oder auch mittel- und langfristig eigene Ziele zu erfüllen.
Und wie viel bist du dann selber unterwegs, international? Also wie viel bist du in Hennstedt-Ulzburg am Schreibtisch und wie viel bist du beim Kunden auf dem Schoß vielleicht oder sogar dann im Ausland?
Das ist recht unterschiedlich. Ich versuche tatsächlich gerade den französischen Markt regelmäßig zu besuchen, das heißt sowohl Kunden als auch unser Team, was wir vor Ort haben, mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Rund einmal im Monat würde ich da sagen. Hauptsächlich tatsächlich in Hennstedt-Ulzburg, um die strategischen Dinge zu klären. Beim Kunden bin ich leider nicht mehr ganz so oft auf dem Schoß, aber doch teilweise habe ich da noch die Möglichkeit, gemeinsam mit meinem Team dort vorstellig zu werden. Das heißt, ich versuche schon, und das ist eben der große Reiz, den ich auch an dieser Branche sehe, diese Internationalität zu leben und nicht immer nur von Wedel nach Hennstedt-Ulzburg zu fahren.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer wirst, hast du ja logischerweise als Vertriebsleiter irre viel Kundenkontakt gehabt. Wie hast du das gemanagt, diesen Übergang? Weil die rufen ja immer noch monatelang sicherlich bei dem alten Ansprechpartner, bei Herrn Bouchard an oder bei René, wie auch immer, und sagen, ich habe hier was. Und dann muss man ja, das kennen vielleicht einige Hörer sogar, dann in der neuen Rolle sagen, nee, ich bin jetzt gar nicht mehr der Ansprechpartner, ich bin mir aber auch nicht zu schade, jetzt darauf zu antworten. Bitte wenden Sie sich an Herrn Müller, Meier, Schulze. Wie hast du das gemanagt?
Ja, es ist von zwei Seiten eine Herausforderung. Also das Delegieren an sich, das heißt, das Vertrauen aufzubauen zum Team, dass die Leute, die da jetzt für zuständig sind, das genauso gut können wie du selber. Und das Zweite ist natürlich, dass du diese Anrufe, diese E-Mails bekommst, meist natürlich dann auch spätestens in den kritischen Momenten. Aber ich habe ein mega starkes Team hinter mir. Das heißt, mir fiel es relativ leicht, dort abzugeben und auch zu sagen, Mensch, nächstes Mal kannst du auch gerne meine Kollegin oder meinen Kollegen mit dazu nehmen. Aber ich genieße es auch immer noch. Also wenn mich jetzt jemand fragt und sagt, kommst du mal vorbei, dann komme ich auch gerne vorbei. Er muss immer nur aufpassen, dass ich meine Kolleginnen und meinen Kollegen dann da auch entsprechend mitnehme. Aber grundsätzlich gefällt mir das schon natürlich, auch weiter nochmal so die alten Herausforderungen wahrzunehmen.
Ist ja auch wichtig. Du sitzt ja nicht im Elfenbeinturm und sagst, bitte nicht anfassen, bitte nicht ansprechen und ich habe nur Mitarbeiter für alles. Ich finde das total elementar, dass man weiter Kundenkontakt hat. Und mein Gott. Und dann ist man sich selber für sich, so habe ich dich auch kennengelernt, nichts zu schade. und sagt halt, okay, dann mache ich es halt in Anführungsstrichen selber, binde aber die Kollegen natürlich mit ein, dass dann so die Schwierigkeit eher intern dann, ne, das vernünftig sauber zu managen, dass die nicht das Gefühl haben, die Kollegen, oh, der nimmt mir jetzt was weg oder der macht jetzt was, was ich eigentlich machen wollte oder sollte.
Genau, richtig. Also da ist es im Endeffekt, die Offenheit, die wir im Team haben, ist da key. Also eine saubere Kommunikation, damit kannst du jedes Thema lösen. Und es ist wie gesagt so, ich genieße es noch, Termine wahrzunehmen. Ich freue mich, wenn ich raus kann aus Hennstedt-Ulzburg. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass wir das im Team, und das ist eben, wie gesagt, wenn du 30 Leute hast, da kannst du auch nochmal in das Büro nebenan gehen oder den Hörer kurz in die Hand nehmen und mit jemandem sprechen und sagen, Mensch, wollen wir das mal so machen diesmal? Da kannst du viel flexibler reagieren, als wenn du wirklich sehr starre Strukturen hast, wo das dann komplett auch untersagt wird.
Mhm. Okay, ich habe gelernt, ihr seid international tätig. Ihr habt ein Footprint sogar in den USA mit knapp 30 Mitarbeitern. Seid ihr am Wachsen? Habt ihr viele offene Stellen? Wie ist das, wenn ich jetzt auf, ich glaube, www.hlc-aviation.com, danke, klicke und da auf Jobbörse, habt ihr wahrscheinlich eine Stellenbörse irgendwie oder offene Stellen ausgeschrieben? Wie ist das? Was sucht ihr da? Sucht ihr permanent Leute sogar vielleicht?
Ja, wir haben eine kontinuierliche Entwicklung zum Glück. Das heißt, wir können sagen, wir gehen den Aufschwung, den die Luftfahrt hat, komplett mit. Heißt aber auch, wir brauchen das Personal, wir brauchen die Leute, die wir ins Team integrieren. Das heißt, grundsätzlich lohnt sich immer ein Blick auf eben diese besagte Website und im Bereich, ein bisschen nach unten scrollen, im Bereich der Jobs, finden sich regelmäßig Herausforderungen, die von uns gestellt werden und wo sich die Leute gerne drauf bewerben können. Und das ist unterschiedlicher Natur. Das ist sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Das sind Jobs im Bereich des Vertriebs, im Bereich des Einkaufs, also klassisches Handelsgeschäft. Das sind aber auch durchaus Positionen wie ein Werkstudent für die Projektbegleitung im technischen Bereich. Also da bieten sich schon verschiedene Herausforderungen, die man vielleicht im ersten Step gar nicht so durchschauen würde.
Mhm. Und machen wir uns nichts vor, oftmals ist es so, zumindest in der Metropolregion Hamburg, dass sich viele Studierende bei Airbus, Lufthansa Technik, bewerben, vielleicht noch bei ein, zwei anderen Firmen, aber weniger bei den kleineren Mittelständlern. Umso wichtiger finde ich es auch dahingehend dann, dass die Netzwerke Stellenbörsen haben und Jobbörsen haben, und da seid ihr auch elementarer Bestandteil sicherlich in den diversen Netzwerken, korrekt?
Genau, wir nutzen die Netzwerke, die Metropolregion Hamburg bietet, wir nutzen die Netzwerke, die auch länderübergreifend stattfinden, um eben unsere Attraktivität im Markt zu steigern, weil das ist nämlich, im Endeffekt sind wir gerade, was den Mittelstand angeht, in der Luftfahrt sind wir nur stark zusammen. Das heißt, grundsätzlich sich zusammenzuschließen, zu gucken, wo gibt es Möglichkeiten, sich selber zu positionieren auf Messen, auf Netzwerkveranstaltungen, um dort im Endeffekt seine Attraktivität zu steigern und eben dann die Studierenden oder auch die Berufseinsteiger als auch die Erfahrenen dann mal dem Gedanken zumindest spielen zu lassen, auch zu einem Mittelständler in der Luftfahrt zu gehen.
Wie läuft so ein klassischer Bewerbungsprozess dann ab? Gib uns mal bitte so einen Einblick. Du führst du die Gespräche dann alle selber? Hast du Mitarbeiter oder ein HR-Department? Wie läuft das bei HLC ab?
Bei uns sind das wirklich sehr kurze Wege. Das heißt, grundsätzlich führen wir die Gespräche gemeinsam. Das heißt, wir haben immer die Teamverantwortlichen und meine Person, die dann im Endeffekt dort gemeinsam mit den Bewerberinnen und Bewerbern am Tisch sitzen. Und für uns ist die Person absolut im Fokus. Das heißt grundsätzlich, klar, ich lese mir Lebensläufe durch, ich lese mir auch Zeugnisse durch, aber mir ist viel wichtiger, wer sitzt mir da gegenüber und was ist das für eine Persönlichkeit? Und das Gleiche auch umgekehrt. Wir versuchen, den Spirit, die Kultur von HLC rüberzubringen. Natürlich beschreiben wir auch, was HLC macht, das machen aber auch andere. Und wir gewinnen die Leute tatsächlich nur, wenn wir sie persönlich gewinnen. Das heißt, wenn die Spaß daran haben an dem Gespräch. Das heißt, wir führen es in sehr lockerer Atmosphäre. Wir haben keinen Standard-Fragenkatalog, den wir stellen, sondern wir gehen sehr auf das persönliche Gespräch ein, klären natürlich so 2, 3, 4, 5 Fakten, Aber grundsätzlich ist das Wichtigste, dass es für die Person gegenüber passt persönlich und dass es für uns passt, weil so haben wir in der Vergangenheit zumindest die Person gefunden für unser Team, die uns auch heute nach vorne bringen.
Mhm. Dann lass uns aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil alles, was du eben gesagt hast, würde für mich im Prinzip auch gelten, das würde ich fast so unterschreiben. Aber du hast eben auch gesagt, Lebenslauf und Zeugnisse liest du dir auch durch. Das machen wir beide ja vielleicht nicht mehr so wie vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, sondern man hat ja A, ein geschultes Auge, B, man liest wahrscheinlich relativ schnell oder viel schneller auch, vielleicht zu schnell, solche Dokumente durch. Worauf achtest du denn beim Lebenslauf? Und so, also du sagst ja nicht, ist mir vollkommen egal, wie der aufgebaut ist, mir ist auch vollkommen egal, was da drin steht. So ist es ja nicht. Was ist dir persönlich wichtig, bleiben wir beim Lebenslauf? Worauf guckst du?
Also grundsätzlich muss ich die Geschichte nachvollziehen können. Ich frage auch teilweise gerne mal nach und um die Geschichte dann nachzuvollziehen. Für mich ist es weniger wichtig, wirklich die einzelnen Positionen. Der Verantwortungsbereich ist mir sehr wichtig. Ein allgemeines kaufmännisches Verständnis ist mir wichtig. Das muss ich da irgendwie rauserkennen. Aber viel wichtiger ist tatsächlich, wie ist diese Person dazu gekommen, dass sie heute mit mir am Tisch sitzt? Und das kann man im Lebenslauf durchaus erahnen und da gucke ich natürlich nach so ein paar Key Facts, die einfach essentiell wichtig sind, um ein qualifiziertes Team aufzubauen. Mhm. Aber mir ist viel wichtiger, dass ich das nachvollziehen kann und manchmal laden wir auch tatsächlich Leute ein, wo wir sagen, okay, das liest sich jetzt im ersten Moment vielleicht sprunghaft oder unkonkret, um genau in diesem Gespräch dann herauszufinden, dass es dann doch vielleicht anders ist und dass das genau der Key ist, warum jetzt diese Person wirklich zu Recht hier bei uns am Tisch sitzt und gegebenenfalls dann irgendwann auch ein Stockwerk höher da sitzt, wo die anderen dann sitzen.
Spannend. Gibt es irgendwelche No-Gos, irgendwelche Knockout-Kriterien, wo du sagst, also das ist für mich eine rote Linie, das geht gar nicht. Tattoos auf dem Unterarm zum Beispiel oder irgendwas anderes?
Das sagt er jetzt, weil er auf meinen Unterarm guckt. Nee, habe ich vielleicht genau aus dem Grund auch nicht. Natürlich gibt es gewisse Kriterien, was Stil und Dokumentation eines Lebenslaufs angeht. Also wir haben auch schon Selfies vor Spiegeln bekommen, wo ich froh war, dass die Person ein T-Shirt anhatte und nicht also quasi das Snapchat-Foto im Lebenslauf hochgeladen. Und genauso, es gibt gewisse Anstände, wo ich sage, ich habe einen Anspruch an ein gewisses Bild, wie sich diese Person im ersten Moment bei mir darstellt, weil ich möchte schon das Gefühl haben, dass diese Person auch wirklich ein nachhaltiges Interesse hat, bei uns zu arbeiten. Und das bedarf natürlich einer gewissen Mühe, auch so eine Dokumentation, eine E-Mail oder sonst was, ist heutzutage ja relativ einfach vorzubereiten. Mhm. So, und das ist so, wenn ich sehe, dass da jegliche Liebe an der Dokumentation fehlt, da ist es dann so, dass ich dann sage, okay, das lege ich jetzt dann doch mal auf die Seite. Vielleicht ist mir dadurch der ein oder andere mal entgangen, aber Tattoos auf dem Unterarm sind bei uns jederzeit gerne willkommen.
Sehr gut. Anschreiben, ja oder nein?
Wirklich gute Frage. Habe ich sowohl im Privaten, also auch wenn aus dem familiären Bereich sich Leute bewerben und fragen, mache ich das jetzt, muss ich das noch machen? Motivationsschreiben heißt es ja dann auch teilweise. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es immer gerne gehabt, weil das auch zu diesem runden Bewerbungsprozess, wie ich ihn dann auch irgendwann mal gelernt habe, gehört hat. Es ist für mich aber kein Kriterium mehr, dass ich sage, ich würde die Person nicht einladen, nur weil dort kein Anschreiben ist. Die Motivation muss ich mir dann nur am Tisch gut erklären können.
Okay, also wenn du die Wahl hast, gerne ein individuell nicht mit KI erstelltes Anschreiben aus dem Nähkästchen von meiner Seite. Vielleicht ein, zwei Hinweise, wenn ich bei Brandseeker erhalte ich logischerweise auch irgendwelche Bewerbungen und alle, die das hören. Ich erhalte fast ausschließlich nur noch unendlich ellenlange Bewerbungen, die definitiv mit KI generiert wurden. Also das ist wirklich zu lang, Punkt 1. Also wenn, dann bitte auf den Punkt ein kurzes, individuelles Anschreiben und nicht so ein KI-generiertes. Damit sammelt man meiner Meinung nach auch bei fast niemanden Punkte. Also ich kenne niemanden, der sich das denn anderthalb Seiten lang durchliest, was da wirklich perfekt wiedergegeben dann durch ChatGPT oder was auch immer formuliert wurde. Also das turnt mich persönlich ab. Ich sehe dich ein bisschen nicken. Du sagst auch, das ist ähnliche Erfahrung, die du machst vielleicht. Und Rechtschreibfehler, das noch zur lieben Ordnung halber, das sticht bei mir oft total ins Auge. Da denke ich dann auch so, Mensch, also dann bitte nochmal Korrektur lesen.
Genau, es sind jetzt natürlich neue Herausforderungen. Früher hat man gesagt, okay, dieses Anschreiben hat er für jedes Unternehmen benutzt. Im schlimmsten Fall hast du teilweise den Unternehmensnamen oder den Standort nicht ausgetauscht. Heutzutage ist es dann im Endeffekt das KI-generierte Schreiben, was dann über anderthalb Seiten geht, weil man gesagt hat, bitte erkläre das noch und sag, dass ich da ganz toll bin und dass ich das helfen kann. Mir würden wahrscheinlich sogar 2-3 Sätze reichen, wo drin steht, ich habe Bock auf HLC, weil da und da oder ich habe euch da gesehen oder ich habe den Podcast gehört oder ich habe euch auf einer Messe gesehen oder ich habe im Internet. Und wenn so ein Satz da drin steht, dann reicht es mir schon. Und dann gucke ich mir den Lebenslauf an und meistens kommt die Person dann auch durchaus zu uns nach Ulzburg oder Hamburg.
Ich habe noch eine weitere Möglichkeit, warum die auf euch aufmerksam geworden sein könnten, lieber René, und zwar euer neues CI, Corporate Identity, für die, die nicht wissen, was damit gemeint ist, also der Außenauftritt des Unternehmens. Es ist nicht nur das Logo, sondern es ist viel mehr. Hast du wahrscheinlich auch gelernt in den letzten paar Jahren, weil ihr habt vor einiger Zeit euer CI überarbeitet. Wieso, weshalb, warum und mit wem?
Genau, wir haben 2015 haben wir ein Logo kreiert, was sich nah an dem Logo unserer Muttergesellschaft angelehnt hat. Und haben daraufhin Marketing-Dokumentation erstellt, die dann über die 10 Jahre mehr wurde. Mit mehr habe ich bewusst mehr gesagt und nicht, es ist nicht qualitativ mehr geworden, sondern eher quantitativ. Und man muss natürlich sagen, dass sich so eine junge Gesellschaft, die wir dann ja auch durchaus immer noch sind, weiterentwickelt. Das heißt, wir entwickeln uns in unserem Angebotssortiment weiter, wir entwickeln uns in unserem Auftreten weiter, wir kreieren ein Global Footprint. Und den hat dieses Logo, will ich es jetzt mal einfach nur sagen, nicht mehr widergespiegelt. Grundsätzlich hat die Marke HLC es nicht widergespiegelt. Das heißt, wir waren da immer noch, in Anführungsstrichen, nur der Händler, der 2015 angefangen hat, Klebebänder in die Luftfahrt zu verkaufen. Und das haben wir gemerkt in Präsentationen beim Kunden, in Bewerbungsgesprächen, der eigene Anspruch, gerade bei meinem Team und bei mir.
Wie habt ihr das gemerkt? Da muss ich kurz dazwischen gehen. Haben Leute, das finde ich toll, wenn Kandidaten im Bewerbungsgespräch ihr Herz in die Hand nehmen und sagen, Herr Buschau, über Ihr Logo müssen wir nochmal reden.
Das tatsächlich nicht. Wir haben durchaus mal eine Reihe von YouTube-Videos kreiert, auf die wir häufig angesprochen worden sind. Aber auch dort eher, weil die Outtakes so lustig waren, als denn der Inhalt hilfreich. Es war nicht so, dass wir direkt auf das Logo angesprochen worden sind, aber so durchaus die Rückfragen, die es dann gab, was macht ihr eigentlich, beziehungsweise da, wo sich die Leute vorbereitet haben, dass das gar nicht mehr zu dem passte, was wir eigentlich sind. Also wir haben uns in dem Bewerbungsgespräch zum Beispiel dann anders verkauft, als das, was man eigentlich auf der Homepage sehen konnte. Und das ist natürlich ein Killer. Das heißt, wir wollen ja, egal aus welchem Bereich, Partner im Netzwerk, Lieferanten, Kunden, und Bewerber und Bewerberin wollen wir im Endeffekt auf den ersten Blick auf der Homepage den Eindruck vermitteln, wer wir sind und was wir machen und was uns auszeichnet. Und das war nicht mehr so, das ist uns weggelaufen. Genauso in den Präsentationen vor Ort, die wir gehalten haben mit eben solchen Marketinginstrumenten, hat man gesagt, okay, über das Slide gehe ich jetzt mal lieber rüber. Das passt ja gar nicht mehr so. Und aus dem Grund muss man wirklich sagen, das Thema Marke, Marketing, haben wir dann nochmal komplett neu aufgesetzt. Und wir haben wirklich komplett bei Null angefangen. Und da hängen wir beide ja auch so ein bisschen zusammen, weil ich habe damals den LinkedIn-Aufruf gestartet und gesagt, hallo Netzwerk, wer kann mir helfen? Wir wollen uns neu erfinden, beziehungsweise wir wollen das, was wir, wie wir uns neu erfunden haben, wollen wir auch widerspiegeln und wollen wir nach außen präsentieren. Und da habe ich von dir ja netterweise den Kontakt zu Lars von der Agentur Karl Anders hier in Hamburg bekommen. Hab mir die Jungs und Mädels mal angeguckt und muss sagen, im ersten Step habe ich natürlich gesagt, hui, die sind sehr groß, haben sehr renommiert hier in Hamburg, auch viel in der Kulturbranche unterwegs. Deswegen war natürlich erstmal so eine gewisse Skepsis, dass ich gesagt habe, okay, B2B-Luftfahrt, muss man mal gucken. Aber ich habe mich vorrangig dann mit Lars einmal ausgetauscht und muss sagen, das war ein persönlicher Match. Auch da wieder die Persönlichkeit stand im Vordergrund. Wir haben gemerkt, es matcht. Wir wissen, worum es geht. Und dann habe ich mit seinem Team, haben wir da über die Monate ein tolles, neues Bild vom HLC schaffen können. Mhm. Was eben, womit wir jetzt stolz rausgehen können und was eben auch das widerspiegelt, was wir sind.
Mhm. Bevor wir gleich auf das interne und externe Feedback zu sprechen kommen oder die Reaktion auf dieses neue CI, kann ich nur der lieben Ordnung halber sagen, ich habe ja auch den Namen meiner Personalberatung Brainseeker, Karl Anders, zu verdanken und auch das Logo, also ne, welche Farben und so weiter und so fort, und habe da eben auch feststellen müssen, als jemand, der durchaus auch eine gewisse Marketing- und Vertriebsaffinität hat, weil ich ja 6 Jahre bei Philips war damals, da einiges so mitbekommen habe, auch was so Brandbuilding angeht, habe ich unglaublich viel gelernt. Deswegen konnte ich dir auch besten Gewissen empfehlen und bin heile, heile froh, dass du eben auch hier zufrieden sitzt und nicht eben sagst, Tom, wen hast du mir denn da empfohlen? Das muss man ja auch der lieben Ordnung halber dann vielleicht mal so abrundend sagen, wie kommt sowas zustande, so ein Blick hinter die Kulissen, ne? Ein LinkedIn, du hast etwas bei LinkedIn gepostet, ich habe darauf reagiert, du hast eine Firma beauftragt, die haben ihren Job gemacht und du bist ein glücklicher Kunde und hast sicherlich auch vieles mitgenommen. Was hast du neu gelernt in dieser Zusammenarbeit? Weil ich habe ja auch gedacht, aha, das geht doch viel schneller und das ist doch mal eben so. Nee, ist es eben nicht. Was hast du da neu gelernt in diesem kreativen Prozess mit Karl Anders zusammen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, das Marketing, gerade weil ich auch gesagt habe, ich bin Vertriebler, die Bedeutung des Marketings war mir schon immer wichtig und auch bewusst. Wie tief das allerdings geht und was man womit bewirken kann und auslösen kann, das war mir gerade im B2B-Geschäft, habe ich gewissermaßen unterschätzt. Also man muss wirklich sagen, ich glaube, Lars hat es irgendwann gesagt, am Ende sitzt auch im B2B-Geschäft eine Person. Die hat sicherlich Richtlinien, Ausschreibungen, Zertifizierungsgeschichten, die sie erfüllen muss. Aber am Ende ist dort eine Person, die entscheidet. Und die Person entscheidet nach persönlichem Gefühl. Das gehört immer noch dazu. Das heißt, man kann mit Marke Sachen hervorrufen. Man kann Gefühle hervorrufen, man kann Vertrauen bilden. Und das war im Endeffekt das, was ich in diesem Prozess gemerkt habe. Ich habe mich am Anfang natürlich gefragt, warum sitzen wir jetzt hier 3 Tage lang 8 Stunden zusammen und reden darüber, was HLC macht. Wir wollen doch nur, dass das, was wir machen, dass ihr das in Bild und Schrift packt.
Das hast du dir anders vorgestellt am Anfang, sind wir uns ehrlich.
Genau, das war ein super spannender und toller Prozess. Aber ich habe tatsächlich das maßlos unterschätzt. Also ich habe diesen gesamten Prozess, warum und was für Persönlichkeiten hängen hier. Die sind zu uns nach Hinstedt-Ulzburg gefahren und haben sich das Gebäude angeguckt. Da habe ich gesagt, was wollt ihr denn da sehen? Das sind 4 Wände und das ist Zweckbau. Also da. Aber es ging genau darum zu gucken, was für eine Persönlichkeit steckt hinter der Marke HLC. Bei den einzelnen Personen als auch bei dem, wie wir auftreten. Und da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, die Auswirkungen, habe genau das auch dann, das ist auch da rausgekommen. Das, was sie mir dann gesagt haben, was wir mit der Sache bewirken und bezwecken, hat sich dann auch so wiedergespiegelt.
Aber erzähl mal dann, bleiben wir gleich dabei, intern, extern. Welche Rückmeldung hast du bekommen? Wann habt ihr das gemacht? Jetzt haben wir Juli 2025. Wann war das abgeschlossen? Oder wann wurde es veröffentlicht?
Wir haben das vor rund einem Jahr haben wir das Projekt.
Also ein Jahr seid ihr dabei. Ja. Welche Rückmeldung hast du bekommen?
Tatsächlich, dass wir dieses internationale, moderne, flexible widerspiegeln können. Das ist eben nicht eingestaubt, Familienunternehmen, jetzt mal die negativen Seiten hervorzurufen, ist, sondern dass es tatsächlich ein internationales Unternehmen ist, dass wir flexibel sind, dass wir uns auf Neuerungen einlassen, dass wir technisch, technologisch arbeiten. Das sind alles Dinge, die sich wiedergespiegelt haben. Die Leute haben uns aus allen Richtungen gutes Feedback auf die neue CI gegeben. Und wie gesagt, wir haben spannende Gespräche gehabt. Wir haben zum Beispiel ein Key Visual entwickeln lassen, was da waren wir gerade bei dem Thema KI, das Key Visual wurde quasi KI-basiert kreiert und es wurde, jetzt bin ich kein Marketing-Experte, aber es wurde im Endeffekt der KI gesagt, bitte baue uns ein Key Visual, was das und das widerspiegelt, also genau unsere Added Values, die wir den Kunden bieten. Und daraus ist ein total cooles, kreatives Etwas geworden. was bei uns durchaus als Hintergrund oder als in anderen Formen gespielt wird. Und auf das haben wir das Feedback bekommen. Das sieht aus, als wenn HLC jetzt weltweit Geschäft machen möchte. Und das fand ich total interessant, weil das ja genau das war, was wir auch in den Added Values durchaus haben, dass wir Lösungen bieten, dass wir Lösungen über Grenzen hinaus bieten. Und hätte ich aber tatsächlich nie vermutet, dass ein Key Visual genau das hervorrufen kann. Aber genau das ist der Eindruck. Also HLC wird tatsächlich jetzt als Player in der Luftfahrt wahrgenommen, auch von Leuten, die uns dann in dem Moment vielleicht noch gar nicht kennen.
Das ist so dann vielleicht die Kundenseite und die 30 Kollegen. Wie haben die reagiert? Haben die gesagt, hey, René, ist mir egal. Ihr duzt euch alle, richtig?
Ja, richtig. Ja.
René, ist mir doch egal. Ist ja das eine Extrem. Mein Gott, Logo, ist doch Banane. Oder gab es einige, die auch sehr positiv reagiert haben? Wie war die Rückmeldung?
Ja, das war tatsächlich mit die aufregendste Situation, also der interne Vorstellungsprozess. Ich habe alle Leute in einem Raum versammelt. Wir haben eine Präsentation gebaut, extra nur für die interne Vorstellung. Ich war grundsätzlich sehr positiv eingestellt, weil ich schon das Gefühl habe, dass wir alle den gleichen Spirit haben und alle wissen, wofür halt sie steht. Und alle waren wir uns auch einig, dass das alte Verstaubte nicht mehr passt. Aber natürlich sind wir da mutige Wege gegangen. Wir hatten verschiedene Vorschläge für CI und haben alle Regler auf voll progressiv gestellt. Und da ist natürlich immer die Sorge, dass man bei der einen oder anderen Persönlichkeit, wir haben ein sehr durchmischtes Team, was Altersstrukturen, was Geschlecht und was Herkunft angeht.
Ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Ein totales Spiegelbild der Gesellschaft, und das macht das Ganze ja auch interessant. Aber da war eigentlich natürlich die Sorge, dass man bei dem einen oder anderen durchaus mal so einen Raun in dem Raum bekommt. Dafür sind wir nämlich alle offen. Wir duzen uns nicht nur, sondern wir sagen uns dann das auch mal durchaus sehr direkt.
Gut.
Und ich habe es präsentiert und alle fanden es toll. Wir haben, die erste Frage war, und wann gibt es denn endlich Merch? Das Gute war, ich hatte zumindest T-Shirts vorbereitet, weil ich genau auf die Frage vorbereitet war. Das heißt, jeder hat am Ende auch noch sein T-Shirt mit dem neuen Claim bekommen. Also es war ein positives Feedback, und jetzt auch von der professionellen Sicht, das Vertriebsteam als auch das Einkaufsteam bespielt diese Marketinginstrumente unfassbar hoch, in einer viel höheren Frequenz, als das in der Vergangenheit war. Und das zeigt im Endeffekt, dass sie es toll finden, dass sie damit arbeiten möchten und dass sie es auch weiterentwickeln wollen. Und das ist tatsächlich ein sehr positives Feedback, was wir bekommen haben.
Das klingt spannend, und das ist ein ganz großartiger Einblick meiner Meinung nach, weil in unserer ingenieurslastigen Branche meiner Meinung nach dieses Thema schon auch zu kurz kommt. Also wenn ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, über eine Messe laufe, über eine Luftfahrtmesse, dann denke ich halt manchmal auch, okay, die gerade Ingenieurbüros haben fast alle ähnliche Auftritte, fast alle ähnliche Farben, und ich könnte mir vorstellen, dass man sich so viel besser differenzieren kann, wenn man es richtig macht, logischerweise.
Genau, die Fallhöhe ist natürlich da. Das heißt, gerade wenn du einen voll progressiven Ansatz wählst in einer Branche, die auch natürlich technologisch geprägt ist, aber die in Teilen auch noch sehr historisch aufgestellt ist, dann kann es durchaus sein, dass du ein gewisses Risiko gehst. Aber für uns war es wichtig, das, was wir für uns selber darstellen, wo wir das positive Feedback aus den Jahren bekommen haben, das auch so darzustellen und dann eben doch aufzufallen und zu sagen, Mensch, die machen es ja irgendwie in dem Moment anders. Und genau das ist der Punkt. Und dadurch wollten wir uns absetzen, dadurch setzen wir uns ab. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Projekt gemacht habe. Und ich bin auch tatsächlich sehr froh, dass ich das Projekt mit Lars und seinem Team gemacht habe. Mhm.
Nun ist es so, dass wir in einer sehr volatilen Branche leben. Wir erleben das am transparentesten, wenn man sich das Orderbook von Airbus und Boeing anschaut. Flugzeugprogramme werden rauf und runter gefahren. Teilweise auch durch exogene Schocks, durch tragische Unglücke, die hin und wieder passieren, hat das indirekt massive Auswirkungen auf eure Planung. Wie antwortet ihr auf so ein Thema? Wie reagiert ihr darauf? Weil wir sitzen ja als Dienstleister in der Regel dann am Ende der Nahrungskette, versuchen unsere Informationen, unsere Marktinformationen irgendwo herzuholen, um dann unternehmerische Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir halten uns jetzt in eurem Fall so und so viel Produkte von dem Produkt auf Lager, an dem und dem Standort. Das sind wahrscheinlich so die schwierigsten Entscheidungen, die ihr treffen müsst, um lieferfähig zu sein, um da die richtigen Mengen zu bestellen. Habt ihr da Kooperationen mit irgendwelchen Universitäten oder wie findet ihr eine Antwort auf dieses komplexe Thema?
Genau, das ist richtig. Also wir in der Luftfahrt als auch generell in der Gesellschaft wissen ja jetzt aus den letzten 5 Jahren, ich bin jetzt Geschäftsführer seit 5 Jahren, das heißt, ich bin 2020 eingestiegen und seitdem habe ich ja schon so einiges mitgemacht, was Sprünge nach oben und nach unten angeht. Jetzt haben wir den Upswing. Es ist natürlich wichtig, dass die Strategie eines Mittelständlers resilient ist. Natürlich können wir nicht alles vorausschauen und können nicht auf jede Situation jetzt schon Szenarien planen, aber es ist wichtig, sich davon zu verabschieden, was man in der Vergangenheit gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, ich gucke mir die Zahlen aus den letzten 5 Jahren oder aus den letzten 3 Jahren an, ich gucke mir die Forecasts meiner Kunden an oder die Orderbücher oder und plane daraufhin Personalressourcen, Lagerkapazitäten etc. pp. Es ist wichtig, Szenarien zu berücksichtigen und dadurch sind wir tatsächlich auf ein Projekt gekommen, was die Leuphana-Uni in Lüneburg, also südlich von Hamburg, mitbetreut hat. Und zwar ist es das Thema Innovation and Future Foresight. Um da mal anzusetzen, gerade das Thema Future Foresight bedeutet im Endeffekt, dass wir uns auf verschiedene Szenarien in der Zukunft einstellen können.
Also nochmal, Corona wäre ein Szenario.
Richtig.
Oder.
Genau, es ist jetzt natürlich ein Extremszenario, aber wenn wir jetzt auf der Luftfahrt sprechen, sind tatsächlich gewisse Unglücke, gewisse Einflüsse auf dem Markt, sowas wie Supply Chain Risiken, Lieferengpässe, Lieferausfälle sind Themen, die da durchaus berücksichtigt werden, aber es sind auch gesellschaftliche Themen. Also wie verändert sich meine Gesellschaft? Was für Herausforderungen haben wir politischer Natur? Wie verändert sich quasi meine gesamte Umgebung in den nächsten Jahren? Und dort geht es eben nicht nur auf sich zu gucken und auch nicht nur auf seine Kunden und Kundinnen zu gucken, sondern eben auf das Gesamtbild zu gucken. Und dadurch die Strategie dann daraufhin auszurichten und das zumindest zu berücksichtigen, damit man eben dann nicht da sitzt und sagt, ach, hätte ich das geahnt, dann hätte ich das ja ganz anders gemacht. Und es reicht heutzutage nicht nur noch zu gucken, okay, ich habe letztes Jahr so und so viel Millionen gemacht und meine Kundinnen und Kundinnen haben gesagt, sie wollen dieses Jahr so und so viel mehr kaufen.
Okay. Und das Projekt wird dann in welcher Form umgesetzt, indem ihr da unregelmäßig dann mit der Leuphana sprecht, mit irgendeinem Professor oder irgendwelchen Studierenden schreiben, Semesterarbeiten oder Diplomarbeiten? Oder
genau, wie läuft das? Genau, es ist ein Projekt, was von einem Kollegen dort betreut wird. Bei dem haben wir uns ein wenig Zeit genommen, mit dem zusammengesetzt und die Herausforderungen, die wir aktuell haben, besprochen. Also es ging einfach darum, wie macht ihr momentan Zukunftsplanung? So, es war erstmal eine Aufnahme, das hat er mit mehreren KMUs gemacht. Und daraufhin
das ist ja echt eine Pain-Frage für ein KMU.
Definitiv.
Also wenn du mich sowas fragst, da sage ich auch, ja, ich weiß auch nicht, was in 3 Monaten ist.
Richtig. Das ist eine sehr ehrliche Antwort. Aber jetzt kann sich, glaube ich, keiner von uns freimachen, dass er diese Antwort nicht schon mal gegeben hat oder in gewissen Situationen auch gerne geben würde, aber nicht geben kann. Es ist einfach extrem schwierig in dieser Branche, herauszufinden, was ist morgen und schon sowieso, was ist übermorgen. Und grundsätzlich, wenn ich mit Stakeholdern spreche, wollen die wissen, was ist in 5 Jahren. Das ist dann die Glaskugel. Und damit diese Glaskugel vielleicht ein bisschen klarer wird, machen wir dieses Projekt. Wir erhoffen uns davon, dass wir einfach auch so ein bisschen Input aus anderen Betrieben bekommen. Also so ein bisschen der Erfahrungsaustausch und dann da mitzunehmen, okay, wie machen es andere, was kann man auch aus dem Forschungsansatz vielleicht mitnehmen, also eben auch mal sich komplett aus, weil normal unterhält man sich, wir unterhalten uns auf Messen, unterhalten uns mit Leuten aus der Aerospace, dann gehst du vielleicht mal auf eine andere Messe, dann unterhältst du dich mit Leuten aus der General Industry, aber eben, wir unterhalten uns in der Regel sehr selten mit Leuten, die sich auf Forschung, Entwicklung konzentrieren, die auch diese Innovationsthemen vorantreiben, und deswegen ist es tatsächlich spannend, auch mal so ein Projekt zu machen und auch mal Leute, die auf einer ganz anderen Seite sitzen, mit reinzunehmen, um dort eben auch mal so Input zu bekommen. Und ich versuche im Endeffekt für HLC dort Erkenntnisse rauszuziehen, um diesen Prozess der Zukunftsplanung, der Strategie noch resilienter zu machen.
Spannend. Da bist du auch dann wahrscheinlich einer der wenigen mittelständischen Unternehmer, die sich so intensiv mit so einem Thema beschäftigen. Das heißt, du versuchst Antworten zu finden auf Fragen, die wehtun. Einmal CI, zweitens 5-Jahres-Planung. Behaupte ich wirklich, dass mehr als 80% der mittelständischen Unternehmer sagen, ja, also von der Hand in den Mund übertrieben gesagt, und Logo oder CI ist so, wie es ist, lassen wir so.
Es ist halt ein schmaler Grat, ne? Du bist im KMU, bist du sehr im operativen Geschäft gefangen, mit allen positiven und negativen Dingen. Also du hattest mich vorhin nach den Kundenbesuchen gefragt. Wenn ich jetzt weiterhin meine ganzen Kundenbesuche machen würde, auf die ich Bock hätte, dann wäre für die anderen Sachen keine Zeit mehr gewesen. Das heißt, du musst einen Weg finden. Aber ich scheue es nicht, sowas zu machen, weil ich der Meinung bin, dass wir uns im KMU-Bereich durchaus auch die Dinge ziehen müssen, die andere und größere, vielleicht wo sie schon weiter sind. Und nur zu sagen, das haben wir immer so gemacht und da ändern wir jetzt mal nichts dran, weil das kostet so und so viel Euro, das ist nicht die richtige Strategie. Wir müssen uns entwickeln, wir müssen unsere Flexibilität nutzen, wir müssen unsere Vorteile nutzen, aber wir müssen auch an den anderen Seiten durchaus nachjustieren. Und da bin ich der Meinung, dass wir bei Halseda schon den richtigen Mindset haben. Und wie gesagt, das funktioniert ja auch nur, wenn das Team um mich herum mich da stützt, dass ich mich dann irgendwo hinsetzen kann und an solchen Zukunftsideen mitwerkeln darf.
Wenn jemand jetzt neugierig geworden ist, auf HLC-Bewerber oder Kunden. Du bist sicherlich über LinkedIn zu erreichen. Den Link von HLC würde ich logischerweise auch in die Shownotes packen. Wenn man euch dort dann da erreichen möchte, kann man das sicherlich über die Homepage auch und über E-Mail. Wo findet man euch sonst? Wir hatten ja rudimentär das Thema Messen erwähnt. Geht ihr auf Hochschulmessen oder geht ihr nur auf Fachmessen?
In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass wir uns hauptsächlich auf Fachmessen rumgetrieben haben. Das heißt, entweder Kolleginnen und Kollegen von mir auf den lokalen, nationalen Messen. Da haben wir in der Luftfahrt, hatten wir ja vor kurzem erst die Paris Air Show in Le Bourget. Dort war ein Team von uns vor Ort. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich jetzt auch den Markt der Unis, der Studierenden und der Markt Berufseinsteiger stärker im Fokus haben. Das heißt, uns auch dort rumtreiben. Ich habe vorhin gesagt, wir sind auch durchaus auf Messen, die im ersten Moment vielleicht mit der Luftfahrt gar nicht so viel zu tun haben. Wenn man uns erreichen will, ist es tatsächlich so, schreibt mich über LinkedIn an, kontaktiert uns über unsere Homepage oder greift zum Hörer, was auch immer da gerade ist, und dort kann man sich dann tatsächlich abstimmen, wo man sich dann als nächstes sieht. Dadurch, dass wir alle viel unterwegs sind, gibt es da immer die eine oder andere Möglichkeit, sich dann auf einen persönlichen Plausch auch mal zu treffen, weil das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist immer noch viel besser als jede E-Mail und jede Personal Message.
Das waren schon fast schöne Schlussworte. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns so langsam auf den Landeanflug, weil ich habe ein super Bild bekommen von HLC. Ihr seid ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen. Die Unternehmenskultur hast du auch hervorragend beschrieben. Also ich glaube, man hat echt auch als Hörer, der HLC noch nicht kannte, eine Idee bekommen, was dir wichtig ist, was ihr macht, wo ihr unterwegs seid, auf welchen Märkten. Gibt es irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen, die ich vergessen habe? Gibt es irgendein Thema, wo du sagst, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden oder jetzt?
Genau. Nee, grundsätzlich, ich glaube, ich konnte gut widerspiegeln, was uns ausmacht. Natürlich, wie gesagt, auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist immer die Frage, mit wem gehe ich jetzt diesen Weg als Kunde? Nehme ich den großen, etablierten, nehme ich den Mittelstand? Wir bewegen uns, wie ich schon sagte, wir bewegen uns bei zwei großen OEM, dann kommen eine Reihe an MRO-Betrieben und dann kommt ganz, ganz, ganz breite Masse an Betrieben, die auch für die Luftfahrt arbeiten. Und es ist ein total spannender Markt und wir als HLC bestechen im Endeffekt dadurch, dass wir sagen, okay, wir nutzen unsere Flexibilität in den sehr starren Strukturen der zertifizierten Luftfahrt, weil in der Luftfahrt das Vertrauen mit die größte und wichtigste Rolle spielt. Wenn ich in ein Flugzeug einsteige, vertraue ich drauf, dass die Airline dieses Flugzeug gut gewartet hat. Ich vertraue drauf, dass das Flugzeug damals vom OEM gut gebaut wurde und nach allen Richtlinien auch gewartet wurde. Und genau das muss ich eben als Supplier in dieser ganzen Kette auch bieten. Ich muss die Sicherheit bieten der Produkte, der Dienstleistung, um eben an diesem Endprodukt des Flugzeugs, des fliegenden Flugzeugs mitzuwirken. Und daraufhin ist das im Endeffekt ein Punkt, wo wir als HLC mit unserer langjährigen Erfahrung unseren Partnern gerne zur Seite stehen und worauf ich auch zukünftig weiterhin total Bock habe.
René, das waren famous last words. Vielen, vielen Dank für den Besuch, für den Einblick und toi, toi, toi für die Zukunft.
Vielen Dank.
Für HLC und für dich persönlich.
Vielen Dank, Tom. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium, Arcosa, der DFS, Hensoldt, UAB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.